Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA bleiben zahlungsfähig. Mit großer Mehrheit hat der Senat heute den Weg dafür freigemacht, dass die größte Volkswirtschaft der Welt neue Schulden aufnehmen kann. Die Abstimmung war die letzte Hürde für den zwischen Republikanern und Demokraten ausgehandelten Kompromiss im Streit um Haushalt und Schulden. Mit ihm wird neben der Anhebung der Schuldengrenze auch das Ziel festgeschrieben, die Staatsausgaben deutlich zu senken.
Die Abstimmung im Senat, sie war eher Formsache wie erwartet. Eine klare Mehrheit für das Einigungspaket, dem gestern bereits das Repräsentantenhaus zustimmte. Es sieht vor, die Schuldengrenze soll um mindestens 2,1 Billionen Dollar angehoben werden. Das reicht bis 2013. Im Gegenzug Einsparungen von 2,4 Billionen in zwei Schritten. Zum Schuldenabbau soll eine Kommission Vorschläge erarbeiten. Den größeren Teil der Einsparungen sollen 12 Kongressmitglieder aus den beiden zerstrittenen Parteien aushandeln. Gelingt ihnen das nicht, was viele befürchten, kommen automatische Kürzungen, die beiden Seiten gleichermaßen wehtun. Präsident Obama konnte keine Steuererhöhungen für Wohlhabende und Unternehmen durchsetzen, obwohl er es so lange zur Bedingung gemacht hatte. Dazu aber will er jetzt die Kommission drängen. Wir brauchen einen balancierten Ansatz, bei dem alles auf den Tisch kommt. Dazu gehört auch eine Steuerreform, damit Reiche und Unternehmen einen fairen Anteil zahlen. Bei Obamas Demokraten aber weiter Empörung. Sie sprechen von Erpressung durch die Republikaner. Wie soll man erklären, dass erwachsene Menschen nicht bereit sind, nachzugeben und sagen, meine Lösung oder gar keine? Das hat nichts mit Regieren zu tun. Man habe mit Terroristen verhandelt, wird ein Demokrat zitiert, Vizepräsident Joe Biden soll ihm zugestimmt haben. Aber auf der anderen Seite Genugtuung. Sie können einfach nicht glauben, dass wir, die wir für weniger Staat und mehr Eigenverantwortung sind, wirklich die Debatte hier in Washington verändert haben. Enttäuschung an den Finanzmärkten aus China, vom größten Geldgeber der USA, kam herbe Kritik. Ein Vertrauensverlust für Dollaranleihen sei das. Dass viele Politiker mit der Zahlungsunfähigkeit gedroht haben, das hat viel Schaden angerichtet. Eine peinliche politische Debatte, ein viel zu kleines Sparpaket und ein bevorstehender monatelanger Streit um die richtige Richtung. Keine guten Vorzeichen für die Finanzmärkte.
Zum Ende des Schuldenstreits direkt aus Washington jetzt Udo Lilischkis.
Vor wenigen Minuten kam die Meldung, dass Fitch, eine der drei großen Ratingagenturen, den USA nach dieser Einigung weiterhin den höchsten Bonitätslevel zugestehen will. Was sie bei den anderen Agenturen beschließen, wissen wir noch nicht. Aber aus China kommen heute sehr kritische Töne. Das sei keine nachhaltige Lösung des Schuldenproblems, heißt es dort. Und das ist ein großes Problem für die USA. Nachhaltigkeit könnte nur erzielt werden, wenn die Wirtschaft hier anspringt. Und viele Kritiker der Regelung sagen jetzt, die große Gefahr besteht, dass weiter Nachfrage entzogen wird, dass genau das Gegenteil eintritt, dass man erneut in eine weitere Rezession hineinschlittert. Und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zur Einigung im US-Schuldenstreit finden Sie im Internet unter tagesschau.de. Flugreisenden könnten am Donnerstag Verspätungen und Flugausfälle bevorstehen. Die Gewerkschaft der Fluglotsen rief ihre Mitglieder an allen deutschen Airports zu Streiks auf, von 6 Uhr morgens bis mittags um 12. Die Arbeitgeber, die am Wochenende ein neues Tarifangebot vorgelegt hatten, kündigten an, juristisch gegen die Arbeitsniederlegung mitten in der Ferienzeit vorzugehen.
Der Tarifkonflikt eskaliert. Fluglotsen und Arbeitgeber steuern auf eine Machtprobe zu. Mit dem Streikaufruf der Lotsen wird sich nun morgen ein Arbeitsgericht beschäftigen. Für die deutsche Flugsicherung sind Teile der Gewerkschaftsforderungen rechtswidrig. Und so versucht der Arbeitgeber DFS in letzter Minute einen Streik abzuwenden, der mitten in die Ferienzeit fallen würde.
Wir haben keinerlei Verständnis für diese Arbeitskampfmaßnahme. Die Gewerkschaft der Flugsicherung diskreditiert damit die hervorragende Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFS seit Jahren leisten. Es wird dazu führen, dass das Ansehen dieser Tätigkeit und auch das Ansehen des Unternehmens massiv leidet.
Die Gewerkschaft der Flugsicherung hatte am Nachmittag das letzte Tarifangebot der DFS abgelehnt. Knackpunkt ist nicht das Lohnplus. Streitig sind vor allem Fragen über Arbeitsabläufe. Daher soll nun ab Donnerstag bundesweit an allen Flughäfen für 6 Stunden gestreikt werden, Solch ein befristeter Arbeitskampf würde auch den kompletten deutschen Flugplan am Donnerstag durcheinanderbringen.
Es gibt für die Gewerkschaft in diesem Moment keine andere Lösung mehr. Wir haben lange verhandelt, wir haben es oft probiert. Und jetzt im Moment ist das einzig legale Mittel, das die Gewerkschaft eben noch hat, der Aufruf zum Arbeitskampf.
Noch ist unklar, ob es am Donnerstag wirklich zu einem Streik und damit zu einem Chaos am deutschen Flughimmel kommt. Beide Tarifparteien und viele Reisende müssen jetzt auf die Gerichtsentscheidung warten. Diese wird frühestens morgen im Laufe des Tages erwartet.
Bundeswirtschaftsminister Rösler hat mit seinen Eckpunkten für eine Reform des Kartellrechts geteilte Reaktionen ausgelöst. Verbraucherschützer begrüßten die Absicht, ihren Verbänden ein Klagerecht bei illegalen Preisabsprachen einzuräumen. Dagegen wandte sich der Handelsverband Deutschland. Er erklärte, Konsumenten profitierten hierzulande sichtbar von einem funktionierenden Wettbewerb. Unterschiedlich bewertet werden auch die Pläne Röslers für eine Entflechtung von Unternehmen.
Banken und Energiekonzerne können aufatmen, denn sie dürfen weiter ungebremst wachsen. Bisher plante das Bundeswirtschaftsministerium, zu große Unternehmen zu zerschlagen, unabhängig davon, ob sie ihre Marktmacht missbrauchen oder nicht. Wirtschaftsminister Rösler hat jetzt einen neuen Vorschlag vorgelegt.
Ich glaube, wir sollten alle ein Interesse daran haben, dass unsere Unternehmen natürlich auch ein Wachstumsziel haben, dass sie größer werden wollen. Das können sie auch, das sollen sie auch. Aber die Größe darf eben nie missbraucht werden. Wird sie missbraucht, dann wären wir auch zu einer Zerschlagung im Sinne der Entflechtung bereit.
Die deutschen Wirtschaftsverbände sind erleichtert.
Wenn man ein Unternehmen führt, dann ist man natürlich auf Innovationen und Leistung und Wachstum aus. Und wenn dann aber die Größe allein zu dem Kriterium wird, dass man dann auch zerschlagen werden kann, dann ist das ein Risiko, was einen vor Innovationen abhält.
Mögliche Strompreisabsprachen der Energiekonzerne waren offenbar ein Grund für die ursprünglich schärfere Gesetzesvariante, die von der Partei Die Linke Unterstützung bekommen hätte.
Also es wäre zu begrüßen gewesen, wenn diese Marktmacht hätte zerschlagen werden können. Rösler lässt jetzt nichts davon übrig.
Jedoch sollen in Zukunft Verbraucherverbände bei Preisabsprachen klagen dürfen, wenn es sich für den einzelnen Verbraucher aus Kostengründen nicht lohnt, vor Gericht zu ziehen.
Besonders verbrauchernah wollte sich Rainer Brüderle, Amtsvorgänger von Bundeswirtschaftsminister Rösler, geben. Er hatte gedroht, zu große Unternehmen mit zu viel Marktmacht zu zerschlagen. Doch die deutsche Wirtschaft rebellierte. Und auch in Teilen der Union wäre solch ein Gesetz nicht durchsetzbar gewesen. Rösler kommt mit seinem Vorschlag beiden Gruppen entgegen.
Der Druck auf Bundesgesundheitsminister Bahr wächst, die geplante Pflegereform rasch in Angriff zu nehmen. Eine Gruppe Unionsabgeordneter dringt vor allem darauf, mit Geldern der Versicherten einen Kapitalstock zu bilden. Aus einer solchen Rücklage könnten die wachsenden Kosten im Pflegebereich mitfinanziert werden. Wie sehr die Zahl pflegebedürftiger Menschen in den nächsten Jahren steigen wird und damit auch der Bedarf an Pflegekräften, das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der privaten Pflegewirtschaft.
Anziehen, bewegen, medizinisch betreuen und unterhalten. Die Arbeit von Pflegekräften ist abwechslungsreich, aber anstrengend. Auch weil überall Stellen unbesetzt sind. Die privaten Anbieter sozialer Dienste haben nun ermittelt, dass in 10 Jahren 230.000 Pflegekräfte fehlen werden.
Wir müssen verstärkt werben, wir müssen verstärkt etwas für Ausbildung tun. Das haben wir als Arbeitgeber teilweise auch schon getan. Wir müssen uns dem Feld der Umschüler widmen. Dort ist ein großes Potenzial, aber am langen Ende wird es alles nicht ausreichen, um 230.000 weitere Fachkräfte zu werben.
Und damit nicht genug, denn die Zahl der Pflegebedürftigen soll von heute 2,4 Millionen auf 3,4 Millionen im Jahr 2030 und voraussichtlich bis 2050 auf 4 Millionen anwachsen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Beitragszahler. Mit der bisherigen Pflegeversicherung kommt man da nicht weiter, meint eine Gruppe junger Unionsabgeordneter, man müsse vorsorgen.
Eine gute Pflegereform muss auf jeden Fall auch eine Kapitaldeckung beinhalten. Wir wissen jetzt schon, dass wir 2035, 2040 sehr, sehr viele Pflegebedürftige in Deutschland haben werden. Die sind ja alle schon geboren. Und da sollten wir die Beitragszahler der Zukunft nicht alleine mitlassen.
Für die heutigen Versicherten aber wird es teurer, egal ob sie zusätzlich privat vorsorgen müssen oder die Beiträge steigen. Deshalb fürchten die jungen Parlamentarier, die Reform könnte auf die lange Bank geschoben werden.
Mit jedem Tag, mit dem wir mit der Reform warten, wird die Finanzierungslücke in der Zukunft noch größer.
Das Bundesgesundheitsministerium bestreitet eine Verschleppung der Reform und will in den nächsten Wochen einen Entwurf vorlegen.
Der Bundesgerichtshof hat ein wichtiges Urteil zum Unterhaltsrecht gefällt. Die Richter verschärften den Druck auf alleinerziehende Geschiedene. Sie müssen in der Regel voll arbeiten, sobald das Kind 3 Jahre alt ist. Wer darüber hinaus Betreuungsunterhalt vom Ex-Partner beansprucht, muss besondere Gründe dafür darlegen. In dem Fall ging es um eine alleinerziehende Mutter, deren Tochter in die 3. Klasse geht.
Alltag in einer Mannheimer Anwaltskanzlei. Fast jeden Tag berät Ursula Bieser in Sachen Unterhalt. Wie viel muss ein Vater an die Mutter seines Kindes für die Betreuung zahlen, wenn das Kind noch in der Grundschule ist? Seit der Unterhaltsrechtsreform von 2008 gibt es keine pauschalen Regeln mehr. Mütter müssen grundsätzlich arbeiten. Wie viel, das hängt davon ab, welche Betreuungsmöglichkeiten es gibt. Der Bundesgerichtshof hat heute ein Urteil veröffentlicht, in dem es um ein Kind in der 3. Klasse ging. Danach sollen Grundschulkinder grundsätzlich nachmittags in den Hort gehen, müssen nicht von ihren Müttern betreut werden. Es sei denn, Kind oder Mutter wären erwiesenermaßen mit solch einem Lebensmodell überfordert. Die Anwältin findet das lebensfremd. Damit könne das Kind an vielen Nachmittagsaktivitäten nicht mehr teilnehmen.
Das Kind ist im Endeffekt aufbewahrt und muss ansonsten funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben die Mütter ein Problem und die Kinder genauso.
Andere Fachleute bewerten das Urteil positiver, wissen aber, dass es ihnen Arbeit macht.
Das bedeutet einen ziemlich großen Aufwand jetzt im Verhältnis zu früher, weil der Anwalt, der für die Frau, sie ist es ja meistens, einen Unterhaltsanspruch geltend macht, sozusagen alle Details schildern muss.
Auch wie flexibel die Arbeit der Frau ist, wie die Kinderbetreuung und wo das Kind Hausaufgaben macht. In einem Punkt sind sich alle Experten einig. Die Auseinandersetzungen um den Unterhalt werden aufwendiger. Der Bundesgerichtshof verlangt, dass in jedem Einzelfall genau begründet wird, was das Kind braucht. Damit ist ganz entscheidend, wie sorgfältig die Anwälte jeweils arbeiten.
4,5 Monate nach dem verheerenden Erdbeben in Japan ist am Katastrophenreaktor Fukushima erneut eine extrem erhöhte radioaktive Strahlung gemessen worden. Der Betreiber TEPCO registrierte an einer weiteren Stelle der Ruine einen Wert von 10.000 Millisievert pro Stunde. Das gilt als tödlich. Es sei aber niemand zu Schaden gekommen, erklärte TEPCO. Dabei wächst die Sorge vor radioaktiv verseuchten Lebensmitteln.
Ein Steak von den Kühen aus Iwate. Es galt lange als Delikatesse. Gesund und lecker, fein gemasert mit reichlich Fett. Doch das war einmal. In einigen Tieren haben die Behörden radioaktives Cäsium nachgewiesen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und die Regierung gibt uns nicht einmal eine Entschädigung. Die Bauern fürchten um die Existenz, die Verbraucher um die Gesundheit. Nur per Zufall fanden Kontrolleure das verseuchte Fleisch. Die Tiere hatten kontaminiertes Heu gefressen. Niemand weiß, woher es stammt, wie viel Kühe wirklich belastet sind und wie viel Fleisch jetzt noch in den Supermärkten liegt. Vorsorglich haben die Behörden in 4 Präfekturen einen Lieferstopp verhängt. Etwa 160.000 Tiere sind betroffen. Neue Hiobsbotschaften auch aus dem AKW Fukushima, dem Katastrophenkraftwerk. Gerade noch hatte TEPCO einen Kühlkreislauf in Gang gesetzt, um die Brennstäbe in den 4 Reaktorblöcken zu kühlen. Jetzt der Schock. In Block 1 haben Roboter eine Strahlung von 5000 Millisievert gemessen. An einem Luftschacht gleich vor der Tür sogar den doppelten Wert, mehr als 10.000 Millisievert pro Stunde, eine Dosis absolut tödlich. Ein solcher Wert, gibt TEPCO zu, wurde noch niemals zuvor in Fukushima gemessen. Immer neue Überraschungen, sie verunsichern auch die Reisbauern von Shizuoka. Die Gegend liegt hunderte Kilometer südlich vom AKW. Doch auch hier wurde erhöhte Radioaktivität gemessen. Im Herbst steht die Ernte an. Japans Grundnahrungsmittel Nummer 1 verstrahlt. Es wäre eine neue Katastrophe.
Die anhaltende Gewalt in Syrien beschäftigt erneut den UN-Sicherheitsrat. Neben Deutschland drängen die USA, Großbritannien und Frankreich auf eine Verurteilung der Regierung Assad, die seit Monaten mit aller Härte Regierungsgegner bekämpft. Mehr als 1.500 Menschen sollen bereits getötet worden sein. Gestern war eine Einigung des höchsten UN-Gremiums am Widerstand der Vetomächte Russland und China gescheitert.
Hunderte Taxifahrer haben am Morgen in der griechischen Hauptstadt erneut gegen die Öffnung ihres Berufsstandes demonstriert. Unter anderem blockierten sie die Zufahrt zum Transportministerium. Ihr Protest richtet sich gegen die Forderungen von der EU und dem Internationalen Währungsfonds, in Griechenland bestimmte Wirtschaftszweige zu liberalisieren. Die Taxifahrer befürchten dadurch stärkere Konkurrenz und geringere Einnahmen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. August.
Das Hoch, das heute bei uns verbreitet für freundliches, trockenes Wetter gesorgt hat, verlagert sich langsam weiter nach Osten. Das Tief südlich von Island gewinnt an Bedeutung für unser Wetter morgen. Im Osten und Südosten verläuft die Nacht oft klar, von Westen ziehen Wolkenfelder auf, im Westen und Südwesten sind erste Gewitterschauer möglich. Am Tag ist es im Osten noch überwiegend freundlich, ansonsten Sonne und teilweise dichte Wolken, Schauer und Gewitter, die im Laufe des Tages häufiger und heftiger werden. Abseits von Schauern und Gewittern weht der Wind schwach bis mäßig, an den Küsten auch frisch. Heute Nacht 19 Grad am Niederrhein und 10 Grad an den Alpen. Am Tag 21 Grad an der Ostsee und 30 Grad am Bodensee. Am Donnerstag neben Auflockerungen teilweise dichte Wolken mit Gewitterschauern, die vor allem in der Osthälfte und im Norden heftig sein können. Auch am Freitag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Darin ändert sich am Samstag nur wenig.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska, darin sinkender Stern, die USA geraten nach dem Schuldendeal als Weltmacht ins Wanken und Hungersnot in Ostafrika, Fragen an Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel.